Gnade und Frieden sei mit euch, von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Ich grüße euch hier in der Christuskirche ganz herzlich zu unserem Gottesdienst und natürlich genauso herzlich auch euch, die ihr über Zoom mit uns verbunden seid, wo auch immer ihr euch gerade befinden mögt. Herzliches Willkommen. Wir haben heute den 6. Sonntag nach Trinitatis und der steht gewöhnlicherweise unter dem Motto der Taufe, dass wir durch die Taufe in Gottes Volk hinzuberufen sind und dass wir durch die Taufe teilhaben am Tod und an der Auferstehung Jesu. Und so haben wir ja auch Teil an diesem wunderbaren Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Bibelwort, das uns durch die nächste Woche geleiten mag, steht im 1. Petrusbrief im Kapitel 2, Vers 6. Seht, ich lege auf dem Berg Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Wir werden nachher, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu in der Predigt hören. Lasst uns die Plätze wieder einnehmen und unser erstes Lied singen. Wir wollen musikalisch im Gottesdienst ankommen mit dem Lied Dich rühmt der Morgen. Es steht im Himmel weit unter der Nummer 218. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns den Frieden Gottes zuzusprechen. Nehmt es wahr, gebt den Frieden Gottes weiter, ein Wort des Friedens an eure und unsere Nachbarn. Ich habe nun unsere alttestamentliche Lesung. Sie steht im Jesaja Kapitel 43. Es sind die Verse 1 bis 7 und ich lese aus der Basisbibel. Gott ist bei seinem Volk. Jetzt aber spricht der Herr, der Jakob geschaffen und sein Volk Israel gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reißende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Heilige Israels, der dich rettet. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich bezahlt, dazu noch Nubien und Seba. Du bist kostbar und wertvoll für mich, und ich habe dich lieb. Deshalb gebe ich Menschen für dich preis und setze Völker für dein Leben aufs Spiel. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich hole deine Nachkommen aus dem Osten herbei und bringe sie aus dem Westen zusammen. Zum Norden sage ich, gib sie heraus, und zum Süden halt sie nicht zurück. Meine Söhne sollen aus der Ferne kommen, meine Töchter von den fernsten Winkeln der Erde. Alle, die ich zu mir gerufen habe, sollen kommen, denn ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ich habe sie geformt und gebildet. Ich möchte mit uns beten und bitte, wem es möglich ist, sich zu erheben. Guter und barmherziger Gott, wir bekennen heute vor dir, du bist ein treuer Gott, ein Gott, der mich nicht preisgibt. Du überlässt mich nicht meinem sündigen Ich. Du bist ein Gott, der mich so sehr liebt, dass du deinen einzigen Sohn hingabst, um mich zu retten. Denn jeder, der an deinen Sohn Jesus Christus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Du bist ein Gott, dem ich nicht gleichgültig bin, denn du hast mich bei meinem Namen gerufen. Mit meinem Namen bin ich auf den Namen Jesus Christus getauft. Ich gehöre zu ihm. Du bist ein Gott, der mich von meiner Sünde in ein neues Leben befreit hat. Du bist ein Gott, der mich seinen Geist empfangen lässt, einen Geist, der mir die Angst nimmt und meinem Geist bestätigt, dass ich ein Kind Gottes bin. Du bist ein Gott, der mich als sein Kind angenommen hat, weil ich durch meinen Glauben mit Jesus Christus verbunden bin und mich von deinem Geist führen lasse. Du bist ein Gott, der Vater und Mutter gleichermaßen für mich ist. Du bist ein Gott, der mich sieht und liebt. Halleluja, ich bin getauft. Ich liebe dich, Vater. Amen. Wir nehmen die Plätze bitte wieder ein und kommen jetzt zu unserem nächsten Lied. Leite mich in deiner Gerechtigkeit. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 310 und wir singen es zweimal komplett durch.
Und wir machen jetzt weiter. Wir singen miteinander das Lied, wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. 572 in unserem Gesangbuch und wir singen alle drei Strophen daraus.
Wir kommen jetzt zu unserer neutestamentlichen Lesung. Sie steht im Matthäusevangelium im Kapitel 28. Es sind die Verse 16 bis 20. Also sozusagen Matthäi am letzten, also die letzten Verse des Evangeliums. Jesus zeigt sich seinen Jüngern und sendet sie zu allen Völkern. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Wir hören auf die Predigt.
Ja, es ist schön, wieder hier vorne zu stehen, nachdem ich ja am letzten Sonntag selbst einmal zuhören durfte, bin ich froh und dankbar, wieder hier zu sein. Zum Thema lebendige Steine ist mir natürlich gleich eine Geschichte eingefallen, die ihr vielleicht schon kennt. Sie geht folgendermaßen. Drei Bauarbeiter sind dabei, Steine zu behauen, als ein Kind dazu kommt und den ersten Arbeiter fragt: Was tust du da? Siehst du das denn nicht? Meint er. Und er sieht nicht einmal auf. Ich behaue Steine. Und was tust du da? Fragt das Kind den zweiten Arbeiter. Seufzend antwortet der: Ich verdiene Geld, um für meine Familie Brot zu beschaffen. Meine Familie ist groß. Und das Kind fragt auch den dritten Arbeiter und sagt: Was tust du da? Und dieser blickt hinauf in die Höhe und antwortet leise: Ich baue eine Kathedrale. Ich mag diese kleine Geschichte, weil sie so schön verdeutlicht, was man mit einer positiven Einstellung alles bereits schon sehen kann. Die Arbeit der drei Arbeiter ist sicherlich sehr anstrengend gewesen und manchmal auch ganz schön öde. Ich stelle mir nur vor, wie das gewesen sein muss, gerade so im Mittelalter vielleicht Steine zu behauen. Und jeden Tag, den ganzen Tag nur Steine zu behauen. Da braucht es wirklich viel an Vorstellungskraft und Motivation, um darin eine Kathedrale zu entdecken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja immer viele Jahrzehnte und Jahrhunderte teilweise gebraucht hat, bis so eine Kathedrale fertig geworden ist. Vielleicht hat irgendjemand von euch schon mal Die Säulen der Erde gelesen, von Ken Follett. Da geht das ja auf 1200 Seiten darum, wie eine Kathedrale entsteht. Und ich glaube, am Ende ist sie auch noch nicht fertig, ne? Also, es ist eben ein echtes Jahrhundertwerk. Aber ich finde, diese kleine Geschichte zeigt eben auch, was aus Steinen alles werden kann. In Steinen, wir haben das ja eben mit den Kindern schon erarbeitet, findet sich an sich kein Leben. Habe ich ihn noch hier? Ja. Also kein Leben ist vielleicht nicht richtig, wenn sich dann so Moos absetzt oder so, dann gibt es auch da drin Leben. Aber ich habe lange geguckt vorher, nicht mal eine Ameise läuft drauf rum. Also es ist wirklich oberflächlich betrachtet kein lebendiger Stein. Und manchmal kommen die einem vielleicht sogar nutzlos vor, wenn sie dann so aus dem Feld nach oben kommen, so Feldsteine, die nur im Weg liegen. Aber wenn man sie dann behaut und zu etwas zusammensetzt, dann können sie einen Raum schaffen, in dem Menschen oder Tiere leben können. Und so können Steine plötzlich lebendig werden, weil sie Leben fördern. Auch Petrus oder der Schreiber des Petrusbriefs redet an einer Stelle von Steinen, nämlich von solchen lebendigen Steinen. Es geht allerdings nicht um die Anweisung für einen Kirchbau, sondern um uns. Leute, die Jesus nachfolgen, werden hier mit lebendigen Steinen verglichen. Ich lese uns mal einen Abschnitt aus diesem Text vor. Im ersten Petrusbrief, der Anfang des zweiten Kapitels. Christus, der lebendige Stein. Hört also auf mit aller Bosheit und allem Betrug, mit Heuchelei, Neid und aller üblen Nachrede. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. So kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift: Seht, ich lege auf dem Berg Zion einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt, und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr seid das auserwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Amen. Soweit einmal der erste Petrusbrief. Gleich am Anfang muss erstmal was klargestellt werden. Nämlich, dass ein Leben als Christ oder Christin Konsequenzen hat. Dass alles das, was das Zusammenleben zwischen Menschen trübt, abgelegt, beiseite gestellt werden soll. Er nennt da Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Und wir merken, okay, der musste das denen auch nochmal sagen. Ist ja nicht so, dass man Christ wird und sofort all das weg ist. Sondern das kommt immer nochmal vor. Menschen sollen nicht mehr ihren eigenen Vorteil suchen, sondern sich auf Gott hin ausrichten. Den Kontakt zu ihm sollen wir suchen und sein Wort begierig in uns aufnehmen wie Babys die Muttermilch. Schöner Vergleich. Und dann heißt es, wer sich zu Jesus bekennt, der gehört zu Gottes Volk. Es verwundert mich nicht, dass man in der biblischen Forschung annimmt, dass dieser Abschnitt bei der Taufe in urchristlichen Gemeinden verwendet wurde. Weil die Taufe ja ein Zeichen dafür ist, dass Gott jedem Menschen mit seiner bedingungslosen Liebe begegnet und dass so ein neues Leben beginnt. Er kann versöhnt sein mit Gott und auch mit seinen Mitmenschen und mit sich selber das Leben gestalten. In der Zeit, in der dieser Brief geschrieben wurde, war eine Taufe, also die bewusste und öffentliche Zuwendung zum christlichen Glauben, ein riesiger Schritt. Denn, überlegt mal, das entsprach damals ja nicht dem Mainstream der Gesellschaft. Die Menschen, ihnen wurde der Kaiserkult offiziell verordnet. Und indem man sich zu Christus bekannte und in der Taufe auch in die Nachfolge stellt, wurden die Menschen zu Außenseitern und wurden dafür diskriminiert und verfolgt. Taufe war also gefährlich und nicht mal eben so ein bisschen Wasser auf den Kopf oder so. Und so werden die Menschen durch diesen Brief ermutigt, trotz allem an ihrem Glauben festzuhalten, zusammenzustehen und ihre Berufung zu leben, nämlich Gottes Taten zu verkündigen und Liebe zu üben. Sie werden als lebendige Steine bezeichnet. Sie sind wie Steine, die erst zusammen etwas Großes ergeben. Wenn wir hinter die schöne, helle Fassade unserer Kirche sehen könnten, diesen Putz hier, dann würden wir sehen, wie viele einzelne Steine es braucht, damit so ein großer Bau entstehen kann. Ich weiß gar nicht genau, hat jemand von euch eigentlich mitgebaut damals am Bau der Kirche? Nee, ne? Im Moment haben wir niemanden hier, der damals dabei war. Am Umbau haben ganz viele mitgebaut, das weiß ich. Wenn so ein Haus gebaut wird, dann ist ja jeder Stein wichtig. Ich habe die Fotos gesehen, wie hier noch die nackten Steine waren. Kein Stein kann weggelassen werden, außer es soll am Ende irgendwo eine Lücke bleiben oder, wie die Kinder gesagt haben, reinregnen. Jeder Stein ist wichtig für das gesamte Gebäude. Und trotzdem braucht es irgendwo diesen besonderen Stein, auf dem es gegründet ist. Das muss ich sagen, ich bin keine Architektin und mit Statik habe ich auch nicht viel am Hut, aber dieser Eckstein oder Grundstein, den die Bibel da als Vergleich nimmt, der war zumindest damals, vielleicht heute nicht mehr so, ein ganz besonderer Stein. Der Ausgangspunkt, das tragende Element bei dem Bau des Gebäudes. Der, der dem Ganzen Stabilität gibt. Und deswegen heißt es hier im 1. Petrusbrief, Jesus Christus ist der Eckstein. Auf ihn allein gründet sich der Bau, der aus den vielen lebendigen Steinen besteht. Auf ihn kommt es an, nicht allein auf alle anderen Steine. Ja, die auch, aber er verbindet sie alle miteinander. Und deshalb sind wir eingeladen, zu ihm zu kommen, damit wir seine Güte und Liebe und Barmherzigkeit erleben. Er ist das verbindende Element. Er fügt uns alle zusammen. Denn er möchte uns für unser Leben eine lebendige Hoffnung schenken. Eine Hoffnung darauf, dass das Leben in dieser Welt siegt, weil er selbst den Tod überwunden hat. Und durch diese Hoffnung können wir uns wiederum einbringen, das Leben in dieser Welt zu fördern. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes durch diesen Eckstein aufgebaut. Ganz ehrlich, ich bin richtig froh, dass es nicht allein an uns liegt, dass wir nicht allein diejenigen sind, die Kirche bauen. Wir müssen nicht Steine und Architekten zugleich sein. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott an uns wirkt und dass er uns an einen passenden Ort im Bau seiner Kirche setzt. Und auch im Hinblick auf das, was wir erleben als Gemeinde und als Kirchen, als Christen in dieser Welt. Wir sind nur ein kleiner Teil als Lübecker methodistische Gemeinde. Ein kleiner Teil eines riesengroßen Gebäudes, einer großen weltweiten Bewegung. Einerseits als Methodisten in dieser Welt, aber auch als Teil der einen Kirche Christi. Weil Christus letztlich der Herr seiner Kirche ist. Ganz egal, ob Methodisten oder Lutheraner oder Katholiken oder Baptisten oder. Denn nicht das Kirchengebäude zeichnet die Kirche aus, sondern es ist der Ort, an dem Gottes Gegenwart spürbar ist. Da, wo Menschen erleben, wie Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Denn dazu sind wir ja alle berufen, miteinander Gott zu feiern und ihm zu dienen. So wird seine Gegenwart unter uns spürbar. Das wird hier im Petrusbrief mit großen Worten beschrieben und es zeigt, wie wertvoll wir alle sind. Wir sind eine königliche Priesterschaft, ein Volk, das Gott gehört, schreibt er. Fühlst du dich als königlicher Priester? Vielleicht im Alltag eher nicht, oder? Aber das ist das, was Gott dir als Stempel mit aufdrückt. Gemeinsam als Teil der großen Gemeinde, der großen Kirche Gottes. Und sichtbar wird das, wenn unser Reden von Gottes Liebe für die Menschen hörbar wird, wenn der Geist der Gemeinschaft Gottes mit uns zum Geist der Gemeinschaft untereinander wird, wenn Vertrauen untereinander entsteht und man füreinander einsteht. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wo das schon an vielen Stellen gut gelingt. Und es ist beruhigend zu wissen, dass der Bau der Kirche Jesu Christi nie starr und fertig ist. Der Bau ist immer in Bewegung, weil er ja durch uns besteht. Es gibt immer die Möglichkeit für Gott auszubessern und zu verbessern, weil er an uns wirkt und noch längst nicht mit uns fertig ist. Deshalb sind wir lebendige Steine, die zusammen einen Raum der Gegenwart Gottes ergeben. Und wir alle sind dazu berufen, Gottes befreiende Botschaft weiterzugeben. Dadurch haben wir auch eine wichtige Verantwortung in unserer Gesellschaft. Ganz regelmäßig lese ich die Predigtstudien. Das ist so ein wunderbares Handbuch, in der immer über den Text in der nächsten Woche dann geredet wird. Und ich habe das immer noch im Kopf, dass der Pfarrer, der vor 3-4 Jahren mal zu diesem Text was geschrieben hat, der hat das so toll gesagt, ich will euch das einfach so weitergeben, wie ich das bei ihm gelesen habe. Ihr seid auserwählt, weil Gott euch will, trotz all eurer Macken und menschlich unmöglichen Schwächen. Ihr seid die, deretwegen die Welt überhaupt noch da ist. Und fändet ihr euch noch so unansehnlich mit Schwielen an den Händen und einem Buckel von der Arbeit? Ihr seid die Brückenbauer zwischen den beiden Ufern der zerbrochenen Welt? Und wenn ihr 1000-mal als gesellschaftliche Randgruppe belächelt oder geärgert werdet? Ihr seid die sichtbaren Bürgen für die Hoffnung auf die Zukunft des Lebens in der Welt. Auch wenn ihr euch selber vorkommt wie ein hoffnungslos zusammengestutzter Baumstamm, der seine besseren Zeiten ein für allemal hinter sich hat. Ihr seid die freien Söhne und Töchter des Vaters im Himmel, auch wenn euch sonst wer für seine Zwecke einspannen möchte. Denn euer Zweck ist es, im Namen Gottes da zu sein und mit eurem ganzen Dasein zu bezeugen, dass Christus das Licht der Welt ist, weswegen niemand mehr im Dunkeln tappen muss. Schöner konnte ich es jetzt selber nicht sagen, deswegen habe ich euch dieses Zitat aus den Predigtstudien einmal mitgegeben. Und dazu wünsche ich euch und auch mir die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt und Neues, scheinbar Unmögliches schafft, der aber auch das Band der Einheit zwischen allen Christinnen und Christen schafft, damit wir gemeinsam den Menschen einen Raum der Gegenwart Gottes schenken können. Amen. Es gibt viele schöne Bilder, was wir als Christen und Christinnen sein können. Eins davon steckt in dem Lied, was wir jetzt miteinander singen wollen. Gott singe mich, ich will dein Lied sein. Aus dem Lied 329.
Da sehe ich im Moment nichts. Dann kommen wir jetzt weiter zu der Zeit der Kerzen und Gebete. Wir werden wie gewohnt nach jedem Gebet, nach jeder Mitteilung das Lied Höre mein Gebet singen. Es steht im Himmel weit unter der Nummer 54, wird aber auch über den Beamer angezeigt.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen dafür, dass du uns die Möglichkeit schenkst, hier im Gottesdienst zu sein oder auch online teilzunehmen, dass wir gemeinsam Teil deiner Kirche sein können, dass wir gemeinsam auf dich hören können, mit dir in Kontakt treten, aber auch untereinander. Danke, dass du uns wieder neu bestärkt hast, neue Kraft geschenkt hast, dass du uns neue Freude auch schenkst an dem, dass wir mit dir unterwegs sind. Und wir haben vieles gehört, was uns die Einzelnen berichtet haben, was den Menschen am Herzen liegt, über Menschen, die ihnen lieb sind, die durch schwierige Zeiten gehen. Wir haben gehört von Operationen, die bevorstehen, von kleinen Babys, die noch ein bisschen Startschwierigkeiten haben. Und wir möchten dich bitten, dass du alle die Menschen, an die wir jetzt denken, mit denen wir jetzt verbunden sind, dass du sie segnest, dass du ihnen die Kraft schenkst, die sie brauchen, dass du Ärzte und Schwestern mit Weisheit ausstattest. Danke, dass wir auch für andere eintreten können. Ich danke dir auch für all das, was wir gar nicht laut gesagt haben, sondern was uns auf dem Herzen liegt, was wir aber im Stillen mit dir besprochen haben. Danke, dass du uns hörst, auch wenn wir das für uns behalten. Ich danke dir für Pela, die in dieser Woche die Bachelorprüfung bestanden hat. Ich danke dir generell für alle, die hier Musik machen und so ein Stück weit ja auch unsere Herzen erfreuen. Hab Dank dafür, dass es Menschen gibt, die ihre Gaben und Talente an dieser Stelle einsetzen. Ich danke dir für unsere Kinder, ich danke dir für unsere Alten, ich danke dir für alle dazwischen. Schenk du Hoffnung und Zukunft an jedem Tag. Und so möchten wir zu dir kommen, auch mit dem Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz für unser letztes Lied. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Das Lied 493. Wir singen daraus die Strophen 1, 4 und 5 und sammeln dabei unser Dankopfer ein. Herzlichen Dank für all das, was ihr der Gemeinde auch an dieser Stelle gebt.
Thank you.
Ja, diesem Wunsch wollen wir uns anschließen und uns unter Gottes Segen stellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so geht hinein in euren Alltag, behütet, bewahrt und gesegnet. Gott, der Dreieinige, geht mit euch. Amen.